Also noch einmal herzlich willkommen und schön, so viele von euch zu sehen. Und eben, was ich gerade kurz auf Englisch angedeutet habe, ich habe gerade angemerkt hier im Kloster, dass heute so ein richtiges Zoom-Wetter sei. Es schneit also richtig, ein dichtes Schneetreiben. Und es ist natürlich ideal, einfach um zu Hause sich die Füße zu wärmen und vielleicht eben an so einem kleinen Zoom-Treff teilzunehmen, wie wir es heute Abend haben. Ich sehe viele Gesichter, die ich nicht kenne. Das ist schön. Und natürlich sehr viele auch vertraute Gesichter. Und vielleicht für diejenigen von euch, die jetzt zum ersten Mal bei uns dabei sind, wie das gemeinhin läuft, ist, dass wir mit einer kurzen Periode der Stille beginnen, Maximum halbe Stunde. Und dass ich dann ein paar Worte von mir gebe zu einem Dharma-Thema. Und dass wir dann hinterher noch Zeit beiseite stellen, wo dass wir also auch miteinander ins Gespräch kommen, wenn ihr irgendwelche Kommentare abgeben wollt, Fragen habt und so weiter und so fort. Ne? Also ungefähr unser Zeitrahmen ist ungefähr bis um 21 Uhr. Das muss nicht auf dem Punkt sein, aber einfach mal schauen, wie das geht, wie uns der Geist heute Abend bewegt. Okay, wenn das also für alle von euch so akzeptabel ist, dann würde ich sagen, fangen wir direkt ohne Umschweife an. Würde ich also bitten, wo immer ihr auch seid, egal ob das eure ideale häusliche Umgebung ist oder ob ihr irgendwie unterwegs seid oder so, macht es euch einfach so bequem wie möglich. Sucht euch einen Platz, an dem ihr still und aufrecht sitzen könnt. Spielt also keine Rolle, ob man jetzt auf dem Boden sitzt oder ob man einen Stuhl zur Hilfe nimmt. Ich würde aber empfehlen, diejenigen, die einen Stuhl nehmen oder vielleicht sogar ein Sofa, bitte sich nicht anlehnen. Das führt sehr schnell in die geistige Trübheit hinein. Benutzt also eure eigene Körperenergie, um euch aufrecht zu halten. Und dann wollen wir ohne große Umschweife den Blick nach innen wenden, wie man so schön sagt. Und das bedeutet also, dass wir die Gesamtheit unseres jetzigen Zustandes zunächst einmal in Augenschein nehmen. Wie sieht die Situation aus? Wie fühlt ihr euch heute Abend? Also das fängt schon mal an mit der körperlichen Realität. Was sagt der Körper? Welche Botschaften hat er für euch parat heute Abend? Und wir wollen uns nicht irgendwie an irgendwelchen speziellen Empfindungen oder so lange aufhalten oder schlimmer gar uns irgendetwas wünschen, was wir jetzt gerade nicht erleben. Also, ne, wenn wir schlapp sind, dass wir uns vielleicht mehr Energie wünschen oder unruhig sind, dass wir uns etwas mehr Ruhe im Geist wünschen, sondern wir nehmen einfach wahr, was ist. Und natürlich ist dann wenn wir beim Körper sind, die Verbindung auch zu den sogenannten geistigen Eindrücken nicht sehr weit. Und mit Geist ist gemeinhin ja das gemeint, was wir in der Textsprache als Citta bezeichnen, also unser Herz und unser Geist, also der kognitive Geist, der Verstand, der ständig irgendwelche Gedanken produziert, und dann das Gemüt, das Herz, dort, wo sehr viel empfunden wird, unser Gefühlserleben stattfindet, wo auch, würde ich jetzt mal behaupten, eher unsere Intuition angesiedelt ist als oben im Oberstübchen. Und so kann man sich auf sehr, sehr schnelle Art einen umfassenden Eindruck verschaffen, was nicht nur heute Abend eine kleine hilfreiche Strategie ist, sondern allgemein im Leben, ja, vor allen Dingen im täglichen Leben, im Alltag. Es werden sich manchmal so kleine Inseln schaffen, ne, wo man zu sich kommt, inmitten des Tohuwabohus oder der Turbulenzen, die ein moderner Alltag so mit sich bringt. Und das kann schon allein sehr hilfreich sein, um nicht so sehr der Impulshaftigkeit, der Reaktivität anheimzufallen, zu der wir ja sehr oft neigen, sondern wir halten inne, wir spüren uns in unserer Gesamtheit, wir nehmen wahr, was in unserem Geist, Gemüt, Körper, Geist, System insgesamt heute Abend vor sich geht. Und dann schaut mal, ob das nicht vielleicht allein schon ausreichend ist, diese Form der Hinwendung, der Zuwendung zu sich selbst, oder ob ihr vielleicht noch einen zusätzlichen kleinen Anker braucht, um eure Aufmerksamkeit ein bisschen mehr zu binden, würde ich jetzt mal sagen. Da so ein Objekt zu binden, ein Leitseil, wo wir dranbleiben können. Und auch da ist unser Körper ein wunderbares Instrument. Wir können zum Beispiel uns unsere Fähigkeit unsere Vorstellungskraft, also zum Visualisieren zur Hilfe nehmen. Uns also vorstellen, die Mitte unseres Körpers, also die zentrale Achse, die direkt hier von oben vom Scheitelpunkt durch quasi die Mitte des anatomischen Körpers hindurchläuft bis unten zum Steißbein. Das wäre also anatomisch gesprochen die Wirbelsäule. Das ist etwas, was wir normalerweise nicht spüren, aber mit unserer Vorstellung können wir uns mit dieser zentralen Achse verbinden. Das ist etwas sehr, sehr Ursprüngliches in der menschlichen Entwicklung. Man sagt ja gemeinhin, dass sogar eine Entwicklung eines Fötus im Mutterleib, das erste, was sichtbar ist an etwas fester Form, ist so die Linie der Wirbelsäule, noch bevor überhaupt das Gehirn auf den Plan kommt. Also etwas sehr, sehr Ursprüngliches und von daher sehr gut geeignet, um uns zu ankern. Und eben um diese zentrale Achse herum organisiert sich dann jetzt im frühesten Alter als Mensch der gesamte menschliche Körper. Und jetzt, den haben wir ja jetzt mittlerweile in voll ausgeprägter Form bei uns. Wir bemerken, wie dieser Körper atmet, die verschiedenen Atemzonen. Die auch dazu gehören oder dazu gehören können, um unsere Aufmerksamkeit zu binden. Und das sind jetzt einfach simple Vorschläge, ohne dass das Ganze jetzt zu sehr komplex werden soll. Im Gegenteil, wenn euch eins davon ausreicht, dann bleibt dabei. Genießt dieses Gefühl aus dem normalen Gewoge des kognitiven Geistes mal auszusteigen oder anders ausgedrückt ihn für sich zu belassen. Wir versuchen nicht krampfhaft unsere Gedanken loszuwerden natürlich, sondern wir sehen sie einfach mehr als Objekte im Hintergrund. Oder wenn ihr euch in eurer Beobachtung im Hintergrund befindet, dann sind es Dinge, die irgendwo im Vordergrund herumflattern, aber nicht von Belang sind. Da ich euch nur sehr begrenzt sehen kann, also meist nur die Köpfe, sehe ich nicht, wie eure Körperhaltung ist. Versucht also bitte, eure Haltung möglichst beizubehalten. Diese Vorstellung der Kraftsäule im Zentrum unserer Wirbelsäule soll eben dazu dienen, dass wir wirklich auch in die Kraft kommen, in die eigene Kraft. Und dann, wenn wir einmal die Verbindung haben, relativ mühelos sitzen können. Alle Eindrücke, die so auf unserem Radar erscheinen, eben nicht nur die Gedanken, auch die Gefühlseindrücke, vielleicht sogar Emotionen, also stärkere Eindrücke, die ein bisschen durch Kommentar zusätzlich verstärkt worden sind. Lasst sie einfach auf sich beruhen. In dieser Meditation fügen wir nichts hinzu, wir nehmen nichts weg, wir kommentieren auch nicht, wir analysieren nicht, sondern wir nehmen uns einfach wahr, so wie wir in diesem Moment sind. Wir gestatten also allem, was, wie gesagt, auf dem Radar oder auf der Mattscheibe erscheint, bedingungslos so zu sein, wie es ist. Sogar wenn es Dinge sind, mit denen wir absolut nicht übereinstimmen. Also unangenehm negative Gefühle, zwanghafte Gedanken, was immer es ist. Kein Widerstand, aber klare Bewusstheit. Und was geschieht? Was geschieht dann? Das können wir natürlich dann selbst sehen und selbst am Ende einordnen. So, genauso behutsam, wie wir eingestiegen sind in diese Meditation, wollen wir wieder herauskommen, also beenden. Und daher also, öffnet eure Augen und orientiert euch in eurer physischen Umgebung, wo ihr seid. und kommt also wieder in die visuelle Welt zurück. So, heute Abend brauche ich viel Licht, denn ich habe mir heute Abend vorgenommen, statt eines eigenen Vortrags eine kleine Lesung euch anzubieten, zu einem Thema, was ich sehr gut geeignet finde, vor allen Dingen in praktischer Hinsicht. Und natürlich können wir dann am Ende darüber reden, was ihr da gehört habt. Und zwar dreht es sich in diesem Vortrag, das ist also ein Vortrag, den Lupo Sumeto vor längerer Zeit schon gehalten hat, es geht bis auf die 90er Jahre zurück, und damals unter dem Titel Silence and Space und übersetzt also Stille und Raum. Im Allgemeinen machen wir uns in unserem Alltagsleben nicht die Mühe, über die Stille nachzudenken. Wichtiger ist uns das Denken, das Erschaffen und Tun, das heißt die Stille mit Tönen zu füllen. Beim Hören denken wir an einen Ton, an Musik oder an ein Gespräch. Was hingegen Stille betrifft, haben wir die Vorstellung, es gäbe nichts zu hören. Wenn wir zusammenkommen und keiner weiß, was er dem anderen sagen soll, fühlen wir uns gehemmt und unwohl. Die Stille zwischen uns empfinden wir als unangenehm. Wie dem auch sei, Begriffe wie Stille und Leerheit zeigen die Richtung an, die es zu erschließen gilt. Etwas, dem wir unsere Aufmerksamkeit widmen müssen, denn das moderne Leben hat es unter anderem mit sich gebracht, dass wir es fertigbringen, die Stille und den Raum zu zerstören. Wir haben eine Gesellschaft geformt, in der wir ohne Unterbruch tätig sind. Einfach zu ruhen, uns zu erholen oder einfach zu sein, das haben wir verlernt. Wir leben in gewissem Sinne als Getriebene, die mit cleverem Geist einen Haufen Zeit mit der Entwicklung neuer Technologien verbringen, die das Leben leichter machen sollen. Gleichwohl fühlen wir uns dabei gestresst. Wir haben uns angewöhnt, auf einen Knopf zu drücken und schon ist alles da, was wir haben möchten. Langweilige Arbeiten überlassen wir Maschinen oder Robotern. Doch was fangen wir mit der Zeit an, die wir gespart haben? Irgendwie haben wir das Bedürfnis, etwas zu tun, aktiv zu sein, immerfort die Stille mit Tönen oder den Raum mit Formen aufzufüllen. Die Betonung liegt dabei auf der Vorstellung, wirklich eine Persönlichkeit zu sein. Jemand, der seinen Wert beweisen kann. Das ist das Hamsterrad, der endlose Kreislauf, in dem wir uns gestresst fühlen. Wenn wir jung sind und uns voller Energie fühlen, können wir die Freuden der Jugend genießen. Eine gute Gesundheit, Liebesgeschichten, verschiedene Abenteuer und so weiter. Solche Erfahrungen können jetzt plötzlich ihr Ende finden. Vielleicht durch einen Unfall oder durch den Verlust von jemandem, mit dem wir sehr verbunden waren. Was uns passiert, kann uns so erschüttern, dass die sinnlichen Freuden, gute Gesundheit und Vitalität, gutes Aussehen, Kraft der Persönlichkeit und weltliches Lob nicht mehr länger unser Glück ausmachen. Auch können wir Verbitterung empfinden, weil es uns nicht möglich war, das Maß an Vergnügen oder Erfolg zu erreichen, das uns nach unserer Vorstellung hätte zustehen müssen. So müssen wir uns ständig beweisen oder jemand sein und lassen uns von unseren eigenen Forderungen einschüchtern. Die Persönlichkeit ist im Geist konditioniert, denn wir werden nicht als Persönlichkeiten geboren. Damit wir eine Persönlichkeit werden, müssen wir denken, müssen wir uns als jemand begreifen. Die Persönlichkeit kann gut oder schlecht sein oder eine Mischung von allerlei. Sie hängt von der Fähigkeit des Erinnerns ab. Haben wir doch unsere Lebensgeschichte, Ansichten und Vorstellungen von uns. Als attraktiv oder unattraktiv, als liebenswürdig oder nicht, als clever oder eher einfältig. Und diese Vorstellungen können sich entsprechend bestimmter Umstände ändern. Wenn wir aber den kontemplativen Geist entwickeln, sehen wir tiefer. Dann beginnen wir, den ursprünglichen Geist zu erfahren, bevor das Bewusstsein durch die Wahrnehmung konditioniert wird. Ich sollte sagen, dieser Begriff, bevor ich weiterlese, dieser Begriff ursprünglicher Geist ist einer, der geprägt worden ist von unserem Lehrer Ajahn Chah. Und das ist ein Hinweis auf das, was es zu realisieren, zu verwirklichen gilt in der buddhistischen Praxis. Also eine sehr unorthodoxe Ausdrucksweise, aber man sollte sich auch nicht zu sehr an diesen Hinweis festklammern jetzt, sondern es ist einfach nur ein Hinweis zu verstehen. Ne? Es gibt also nicht nur den konditionierten Geist, sondern eben auch die andere Seite, den ursprünglichen Geist. Beim Versuch, über diesen ursprünglichen Geist nachzudenken, verfangen wir uns in unseren analytischen Fähigkeiten. Seien wir deshalb eher wachsam und hellhörig, sodass wir herauszufinden versuchen, wie wir jemand werden können, der erleuchtet ist. Meditieren, um jemand zu werden, der erleuchtet ist, funktioniert nicht. Denn solange wir das versuchen, erschaffen wir uns in dem Moment als eine Person, die noch im unerleuchteten Zustand ist. Wir neigen zu dem Denken, wir seien noch nicht erleuchtet und beladen mit einem Haufen Probleme. Oder wir sehen uns sogar als hoffnungslose Fälle. Manchmal stellen wir uns vor, dass das Schlimmste, das wir über uns denken können, wirklich die Wahrheit sei. Es gibt eine bestimmte Perversität, die glaubt, echte Ehrlichkeit liege im Zulassen der schlimmstmöglichen Dinge über einen selbst. Ich will mich nicht gegen das Prinzip der Persönlichkeit wenden, sondern vorschlagen, dass man sich mit ihr vertraut macht, damit man nicht aus der Selbsttäuschung handelt, die man entwickelt hat, und nicht aus der Vorstellung, die man von sich als einer Person hat. Und um dies zu tun, lernt man, still zu sitzen und der Stille zuzuhören. Nicht, dass dies uns erleuchtet macht, doch wirkt es gegen die Stoßkraft der Gewohnheit, gegen die Rastlosigkeit im Körper und Geist. Höre also der Stille zu. Du kannst meine Stimme hören. Du kannst den Klang von dem hören, das sich ereignet. Doch hinter all dem ist ein hoher Ton, ein fast elektronisches Summen. Das bezeichne ich als den Klang der Stille. Da sollte ich jetzt auch kurz anmerken, dass etwas ist, über das sich Ajahn Sumedho eine Zeit lang sehr ausführlich ausgelassen hat. Es gibt sogar ein Buch darüber mittlerweile, das heißt Sound of Silence. Aber hier geht es jetzt nicht dementsprechend ins Detail, sondern es geht direkt weiter. Diese Aspekte von Raum und Stille zu beschreiben. Ich finde das, also den Klang der Stille, eine sehr hilfreiche Art der Geisteskonzentration. Denn wenn man das wahrnimmt, ohne irgendwelchen Erfolgs- oder Leistungsdruck, wird es zu einer nützlichen Methode des Kontemplierens, um sich selbst denken zu hören. Denken ist eine Art Klang, nicht wahr? Wenn ich mich also denken höre, ist es dasselbe, wie wenn ich einem anderen sprechen höre. Und so höre ich dem Denken des Geistes und dem Klang der Stille zu. Wenn ich im Klang der Stille aufgehe, nehme ich wahr, dass ich nicht denke. Da ist nur Lautlosigkeit. Ich nehme so ganz bewusst die Stille wahr. Und das hilft, eben die Leerheit zu erkennen. Die Leerheit ist nicht ein Wegsperren oder Ableugnen von etwas, sondern ein Fallenlassen von gewohnheitsmäßigen Tendenzen, rastloser Tätigkeit oder obsessiver Gedankengänge. Schließlich kannst du die Dynamik deiner Gewohnheiten und Sehnsüchte durch solches Zuhören aufhalten. Darum ist mit diesem Klang der Stille auch Achtsamkeit da. Es ist nicht nötig, die Augen zu schließen, einen Stöpsel in die Ohren zu stecken oder jemanden zu bitten, den Raum zu verlassen. Es braucht keinen besonderen Raum. Wo immer du bist, scheint es zu funktionieren. Es kann in Gemeinschafts- und Familiensituationen mit verkrusteten Gewohnheiten sehr hilfreich sein. Wir gewöhnen uns aneinander und neigen dann dazu, aufgrund von Vorstellungen und Gewohnheiten zu handeln, die uns gar nicht bekannt sind. Die Fähigkeit aber, in Begriffen wie Entstehen und Vergehen zu überlegen, erlaubt uns die Einsicht, dass alle Vorstellungen und Ideen, die wir über uns haben, durch den Geist bedingt sind und nicht in Erscheinung bringen, was wir wirklich sind. Denn was du denkst zu sein, ist nicht das, was du bist. Darauf sagst du vielleicht, ja, was bin ich dann? Brauchst du denn zu wissen, was du bist? Du brauchst nur zu wissen, was du nicht bist. Das genügt. Das Problem besteht darin, dass alles von dem, wir denken, dass wir es sind, wir es nicht sind. Und deshalb leiden wir. Wir leiden nicht an nicht selbst oder Fachsprache Anatta oder nicht jemand zu sein. Wir leiden die ganze Zeit daran, jemand zu sein. Wenn wir also nicht jemand sind, ist kein Leiden da. Dann ist es, wie wenn wir eine schwere Bürde ablegen würden. Das Selbstgefühl, die Ängste und was andere Leute von uns denken. Alles, was in uns mit dem Gefühl eines Selbst zusammenhängt, können wir fallen lassen. Wir können es einfach gehen lassen. Welch eine Erleichterung, nicht jemand sein zu müssen. Oder nicht das Gefühl zu haben, jemand zu sein, der alle Arten von Problemen hat. Und Selbstvorwürfe wie, ich sollte zum Beispiel mehr praktizieren. Ich sollte öfter nach Dhammapada kommen. Ich habe das jetzt ersetzt, das heißt eigentlich Amaravati. Spontan aktualisiert. Ich sollte öfter nach Dhammapada kommen. Ich sollte mich von all dem lösen und kann es nicht. Das sind alles Gedanken, nicht wahr? Das sind Vorstellungen aller Art über einen selbst. Das ist der kritische Geist, der diskriminierende Geist, der immer sagt, du bist nicht gut genug oder du solltest besser sein. Solche Art ist also unser Hören. Dieses Hören ist uns jederzeit zugänglich. Zunächst mag es hilfreich sein, in ein Meditationsretreat zu gehen oder an einen Ort, wo du unterstützt wirst und wo ein Lehrer vorhanden ist, der dich auf deinem Weg anspornt und dir beim Erinnern beisteht. Denn es ist so leicht, wieder in die alten Gewohnheiten zurückzuverfallen. Dies ist besonders bei geistigen Gewohnheiten der Fall. Sind diese doch spitzfindig? Und der Klang der Stille scheint nicht etwas zu sein, das des Zuhörens wert wäre. Doch selbst, wenn du Musik hörst, kannst du die Stille hinter der Musik hören. Dies besagt nichts gegen die Musik, bringt sie jedoch in eine Perspektive, die verhindert, dass sie einen davonträgt oder sogar süchtig macht. Du kannst die Musik und gleichermaßen die Stille schätzen. Der mittlere Weg, von dem der Buddha sprach, handelt nicht vom Extrem der Vernichtung. Er sagt nicht, Stille, Leerheit, nicht selbst. Das ist es, was wir zu tun haben. Wir müssen unsere Begierden loswerden, unsere Persönlichkeit, unsere Sinnlichkeit ist in allen Bereichen ein Angriff auf die Stille. Wir müssen alle Bedingtheiten zerstören. Jede Musik, alle Formen, wir sollten keine Formen in diesem Raum haben, sondern nur weiße Wände. Die Welt der Formen steht als eine stets als eine Bedrohung zu sehen, als Angriff auf die Leerheit. So geht es einfach nicht. Es geht nicht um eine Parteinahme für das Bedingte oder für das Nichtbedingte. Es geht vielmehr um das Erkennen von deren gegenseitiger Beziehung, was natürlich ständiges Praktizieren erfordert. Achtsamkeit ist hier der Weg, denn in dem Zustand menschlicher Körper auf dem Planeten Erde tragen wir die Bürde einer starken Konditionierung. Unser ganzes Leben lang müssen wir mit Begrenzungen, Problemen und Schwierigkeiten des menschlichen Körpers leben. Dazu haben wir noch Gefühle. Wir empfinden alles und wir erinnern uns an alle möglichen Dinge. In diesem Zustand von Vergnügen und Schmerz sind wir einfach das ganze Leben. Doch wir können es in der rechten Weise sehen. Und dann, das eben ist genau der Punkt, worauf der Buddha hinaus wollte. Die Dinge so zu verstehen, wie sie wirklich sind. Die Dinge sein zu lassen, was sie wirklich sind und nicht trügerische Vorstellungen über sie zu kreieren. Aus der Unwissenheit heraus können wir endlos Wahnvorstellungen über die Dinge unseres Lebens erzeugen, über unsere Körper, unsere Erinnerungen, unsere Sprache, unsere Wahrnehmung, Ansichten, Meinungen, die Kultur, die religiösen Gepflogenheiten und so wird unser Leben kompliziert, schwierig und isoliert. Das Gefühl der Entfremdung des modernen Menschen ist diese Entfremdung, die aus der Ich-Bezogenheit resultiert, wo unser Ich-Gefühl absolutes Gewicht hat. Man hat uns immer gesagt, dass es darum im Leben geht. Dabei können wir uns mit unserer ganzen Selbstgewichtigkeit aufblähen. Selbst die Tatsache, dass wir denken könnten, wir seien ein hoffnungsloser Fall, selbst dem geben wir eine ungeheure Bedeutung. Wir verbringen Jahre mit Sitzungen bei Therapeuten, um die Gründe für unsere Hoffnungslosigkeit zu diskutieren. Denn wir sehen uns als sehr bedeutend an. Das erscheint uns ebenfalls ganz natürlich. Müssen wir doch die ganze Zeit mit uns selbst verbringen. In uns selbst bleiben wir stecken. Vor anderen Leuten können wir fliehen. Nun aber zu Anatta oder nicht selbst. Viele Leute legen diesen Begriff falsch aus und erklären ihn als eine Art Verneinung des Selbst oder als ein Ablegen des Selbst, als wäre es etwas, das wir nicht haben dürften. Aber das meint Anatta nicht. Anatta oder eben nicht selbst ist ein Vorschlag an den Geist, ein Werkzeug zum Nachdenken über unser eigentliches Sein. Auf die Dauer müssen wir uns in keiner Weise als jemanden Bestimmtes ansehen. Wenn wir diese Überlegung in äußerster Konsequenz weiterführen, dann können der Körper, die Gefühle, die Erinnerung, kann all das, was so endgültig und so eindeutig uns selbst zu definieren scheint, unter dem Aspekt von Entstehen und Vergehen gesehen werden. Das Bewusstsein der Vergänglichkeit der Dinge ist für uns dann realer als die flüchtigen Bedingtheiten, nach denen wir zu greifen pflegen und von denen wir besessen sind. Es braucht einige Zeit, bis wir über den Berg dieser Selbstbesessenheit hinweg sind. Doch man kann es schaffen. Es handelt sich nicht um etwas, was man nicht erreichen könnte. Doch braucht es eine Weile, weil einfach die Gewohnheitsmuster so stark sind. Einige Psychologen und Psychiater haben zu verstehen gegeben, dass wir ein Selbst brauchen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, dass ein Selbst nicht etwas ist, das wir nicht haben sollten, sondern etwas, das wir an seinen angemessenen Ort situieren müssen. Dieses Selbst hat seine Basis eher in der Tugend unseres Lebens, im Gegensatz zu einem Selbst, das wir aus dem Verweilen bei unseren Fehlern und Vergehen kreieren. Es ist so leicht, sich zu kritisieren, namentlich, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, mit Standbildern oder großen historischen Gestalten. Doch wenn wir uns immer mit Idealen vergleichen, können wir uns in der Art, wie wir sind, nur kritisch sehen, denn so ist das Leben. Es fließt, es ändert sich, es ist das Gefühl der Müdigkeit, hat mit emotionalen Problemen, mit Ärger, Eifersucht, Ängsten und allen Arten von Begierden und Eigenartigkeiten zu tun, die wir nicht einmal uns selbst eingestehen wollen. Doch das gehört zum Prozess. Und wir müssen die Bedingtheiten wahrnehmen und ihre Natur beobachten, ob sie gut oder schlecht sind, perfekt oder imperfekt. Sind sie vergänglich? Sie entstehen, sie vergehen. Auf diese Art lernen wir weiter und finden Kraft, wenn wir uns durch unsere eigene karmische Konditionierung hindurcharbeiten. Vielleicht haben wir es im Leben nicht besonders gut getroffen. Vielleicht haben wir allerlei körperliche Probleme, Gesundheitsprobleme oder emotionale Probleme. Aber in der Sprache von Dhamma sind dies keine Hindernisse. Denn vielmals sind es eben diese Schwächen und Schwierigkeiten, die uns regelrecht zwingen, zum Leben zu erwachen. Etwas in uns erkennt, dass der Versuch, alles zu begradigen und angenehm zu machen und ein wohlgeordnetes und vergnügliches Leben zu führen, nicht die Antwort sein kann. Wir erkennen, dass es um etwas mehr geht, als um Kontrolle und den Versuch, die besten Bedingungen zu erwischen. Und wie das Loslassen unserer eigenen Position, des Gefühls unseres Selbst und unserer eigenen Gepflogenheiten, so gibt es diese Erkenntnis der Stille. Wir können dort in der Stille verweilen, wo Einheit ist. Wie der Raum in dieser Halle ist die Stille dieselbe für uns alle. Ich kann nicht sagen, dieser Raum ist mein. Raum ist einfach nur Raum. Das, wo Formen kommen und gehen, doch ist er etwas, ist er ebenso etwas, das wir wahrnehmen und kontemplieren können. Was ergibt sich daraus? Wenn wir Achtsamkeit für den Raum aufkommen lassen, empfinden wir ein Gefühl für das Räumliche oder das Unendliche. Denn Raum hat keinen Anfang und kein Ende. Wir können ganze Säle bauen und den Raum wahrnehmen, wie er in einem Saal wie in diesem hier ist. Doch wir wissen, dass schließlich das Gebäude selbst sich im Raum befindet. Raum ist also etwas wie Unendlichkeit. Er hat keine Grenzen. Doch da unsere eigene Wahrnehmung so begrenzt ist, helfen uns Begrenzungen, das Räumliche in einem Saal zu sehen. Denn Raum als Unendlichkeit ist einfach zu viel für uns. Der Raum in einem Saal genügt. Wir können die Beziehung zwischen den Formen und dem Raum kontemplieren. Während du in Gedanken zuhörst, hat der Klang der Stille dieselbe Wirkung. Ich pflegte neutrale Gedanken zu denken, wie zum Beispiel, ich bin ein menschliches Wesen. Denn dieser neutrale Gedanke erzeugt keine emotionalen Gefühle. Und während ich mir zuhöre, wenn ich diesen Gedanken denke, ist die Absicht dabei, dem Gedanken als Gedanken zuzuhören und der Stille, die in ihm ist. Auf diese Weise kontempliere und erkenne ich die Beziehung zwischen Denkfähigkeit und Stille, der natürlichen Stille des Geistes. Damit entsteht Achtsamkeit, die Fähigkeit eines Individuums, ein Zeuge zu sein, Zuhörer zu sein, jener zu sein, der erwacht ist. Gefühlsmäßig kann dies sehr schwierig sein. Wir können darüber manchmal sehr negative Gedanken entwickeln, denn wir haben noch viele Begierden nicht losgelassen. Begierden, Dinge zu haben oder Dinge zu fühlen, uns an Dingen zu berauschen oder sie loszuwerden. Wir hören also unseren Gefühlsreaktionen zu. Fang einfach an, wahrzunehmen, wenn Stille eintritt, was dann im Gefühlsbereich passiert. Es kann Negativität sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder das ist Zeitverschwendung. Zweifel werden sich bei dieser Übung einstellen. Höre jedoch auch die anderen Gefühle. Sie sind nur Gewohnheiten des Geistes. Mit dem Zulassen und Akzeptieren hören sie auf. Die Gefühlsreaktionen werden sich mehr und mehr verlieren. Man fühlt sich wohl dabei, einfach das zu sein, was wahrnimmt. Dann kann man sein Leben mit der Absicht einrichten, Gutes zu tun und sich von Üblen zu enthalten. Paradoxerweise brauchen wir diesen Selbstrespekt. Meditation wurzelt nicht in der Idee, dass wir alles tun können, wonach wir Lust haben, sondern umfasst auch die Achtung vor den bedingten Aspekten. Achtung vor dem Körper, den wir haben, vor unserem Menschsein, unserer Intelligenz und unserer Fähigkeit, Dinge zu tun. Meditation bedeutet nicht, verhaftet oder identifiziert zu sein, sondern erlaubt uns wahrzunehmen, was wir haben. Es ist so, wie es ist. Unsere Bedingtheiten sind einfach, wie sie sind. Meditation bedeutet sogar, Achtung vor unseren Behinderungen zu haben, in welchem Zustand sie auch immer sein mögen, ohne die eine der anderen vorzuziehen, sondern zu akzeptieren und zu lernen, mit ihren Begrenzungen zu arbeiten. Für den erwachten oder erleuchteten Geist geht es also nicht darum, das Beste zu haben. Es ist nicht so, dass du die beste Gesundheit und die besten Bedingungen, das Beste von allem haben müsstest, um es wirklich zu schaffen. Denn dies nährt nur den Eindruck deines Ichs, jemand zu sein, der nur arbeiten kann, wenn er das Beste von allem hat. Wenn wir hingegen merken, dass die Behinderungen, die Mängel und die Eigenartigkeiten, die wir alle haben, keine Hindernisse sind, sehen wir sie auf die richtige Weise. Wenn wir sie respektieren und annehmen, ob wir den Ziel benutzen können, über die Anhaftung an sie hinaus zu gelangen. Wenn wir so üben, können wir frei sein von der Identifikation mit und Anhaftung an solche Vorstellungen und uns, dieses oder jenes zu sein. Das ist doch das Wunderbarste, was wir als menschliche Wesen tun können. Es erlaubt uns, von unserem ganzen Leben Gebrauch zu machen und das in einem ständigen Prozess. So, ich lasse euch das ein bisschen verdauen, denn ich werde mich kurz abmelden und einen anderen Sitzplatz einnehmen und bin in 2 Minuten spätestens wieder da. Also ist keine Zeit für eine lange Teepause, sondern nur kurz Beine strecken und in 2 Minuten geht's weiter. Bis gleich. So, Freunde, ihr seid alle herzlich eingeladen, etwas beizutragen, wenn ihr das wünscht, natürlich nicht obligatorisch. Wenn dieser Text irgendwie Resonanz gefunden hat bei euch, dann ja, würde mich auch interessieren, sogar, ob es Resonanz gefunden hat. Oder ob das irgendwie zu sehr über eure Köpfe wegging. Der Raum ist offen, ist weit, weit offen. Es braucht jetzt eine Form, eine Gestalt mit Stimme. die diesen weiten, offenen Raum betritt.
Bonsoir.
Selina?
Ja.
Hallo.
Hallo. Hallo miteinander. Vielen Dank für den schönen Text, das Vorlesen. Da war auf jeden Fall Resonanz, ja.
Ja.
Ich finde, es war recht viel Inhalt für diesen kurzen Text. Du am Erzählen warst, zum einen zu versuchen, sich darauf zu konzentrieren und auch noch aber quasi bei im Bewusstsein mit sich selber zu sein, einfach beim Dasitzen, einfach sein, zuhören. Aber gleichzeitig konnte ich wie noch eine dritte Dimension wahrnehmen, dank des Textes, und das war die Stille. Also es war wirklich so, währenddem du am Vorlesen warst, auch die Stille zu hören, die ja auch noch da ist.
Ja.
Die in dem Moment nicht ganz verloren geht.
Aber wahrscheinlich, oder hast du sie so wahrgenommen, wie das in dem Text beschrieben wurde, so als Sound of Silence, ne, Ton der Stille, oder einfach nur als Stille?
Schon als Sound of Silence, ja. Mit so einer... ja, wie auch so eine gewisse Vibration.
Mhm. Genau, so heißt es im Text, und so hat Ajahn Sumedho das auch immer erklärt, wenn Leute wissen wollten, wie findet man Zugang dazu. Ne, manche Menschen haben sich da sehr viel, vielleicht zu viele Gedanken gemacht. Man muss einfach, ja, es ist einfach wieder dieses so einfache Motto, was manchmal so verkompliziert wird. Mach's einfach, versuch's einfach, ne? Und bleib ein bisschen dran, gib nicht gleich auf. Und irgendwann wirst du schon damit in Kontakt kommen, worauf dieser Hinweis deutet. Ne? Es ist eben halt nichts Fassbares in dem Sinne. Ne?
Ja.
Genau so. Von daher ist diese Analogie auch sehr gut zwischen diesem Ton der Stille und dem Raum und den Objekten im Raum. Ne?
Mhm.
Raum an sich, oder im Englischen ist vielleicht noch besser Space. Und die Objects in Space, Raum und Objekte. Oder eben Stille und Objekte, die in die Stille eintreten. Aber die tun ja der Stille nichts, ne? Die Stille bleibt ja, auch wenn jetzt hier ein Schaufelbagger vorfährt und jemand mit einem Presslufthammer vor der Tür steht, wird die Stille überhaupt nicht zerstört dadurch, ne? Ja, wir sagen vielleicht auch, hör auf, ne? Mach nicht so einen Krach, aber... Aber die Stille, die geht nicht weg, ne? Die bleibt da.
Laubbläser. Auch gut.
Ja, meine Lieblinge, ja, die Laubbläser. Laubbläser.
Ich muss sagen, das war wirklich eine Art neue Erkenntnis, dass eigentlich, ja, nichts Neues, und trotzdem die Erkenntnis, dass die Stille ist ja immer da.
Ja.
Selbst wenn noch andere Töne, anderer Sound da ist.
Ja, und das wurde jetzt in dem Text nicht gesagt. Ajahn Sumedho hat sehr oft auch auf diesen Sound of Silence als Zuflucht hingewiesen. Also gerade auch wenn wir uns nicht jetzt an äußeren Geräuschen oder so orientieren, sondern wenn wir auch sehr uns in unserer Gedankenwelt vielleicht verloren sind, ne? Und es ist so dicht und so kompakt, dass wir überhaupt kein Land sehen, dann diesen Hinweis zu haben, hör mal, da ist aber auch, ne, man könnte auch sagen, da ist auch dieser Hintergrund, ne? Und all das, was du in deinen Gedanken wahrnimmst, ist der Vordergrund, ne? Das wäre auch ein Bild, was man nehmen könnte dafür. Oder eben ein Raum, in dem diese Eindrücke auftauchen, und kannst du dich mit diesem Raumaspekt verbinden oder mit der Stille hinter den Eindrücken, die in diesen Raum eintreten. Also sind alles einfach nur Hinweise, ne? Nichts zum Ergreifen, ne? Bloß nicht versuchen, das gedanklich zu sehr zu ergreifen. Was ist das und wie kriege ich das? Und dann müssen wir so, es fordert mehr vielleicht das, was wir gemeinhin so als unsere Intuitionsfähigkeit bezeichnen, dass wir unsere Intuition zur Anwendung bringen. Und wenn man das tun will, muss man natürlich von der Dominanz des kognitiven Geistes ein bisschen Abstand nehmen, sonst ist das nicht möglich. Sonst hören die Fragen einfach nicht auf. Ne? Wie geht das und warum und kann ich nicht und bin ich nicht für geeignet oder gib mir was anderes. Solche Dinge. Ja. Danke, Selina. Da ist jemand, ja.
Hallo?
Ja, ist Christopher?
Christopher, ja, hallo.
Hallo, Christopher.
Ja, mich hat sehr berührt, oder ein bisschen Frieden und Entspannung geschafft, die Erläuterung über Selbst und Nicht-Selbst, ein Thema, das mich schon fast quält lange, diese Diskussion, was ist das, was da nicht sein soll und was ich so stark wahrnehme, sozusagen. Und ja, also das, was du da jetzt vorgelesen hast, hat irgendwie speziell diese Aussage mit, dass das auf Erinnerung fußt, da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, obwohl es...
Unter anderem, ne?
Unter anderem, aber also das war so ganz besonders für mich.
Ja.
Wenn ich, also nachträglich denke ich mir, ja eh klar, aber es war halt nicht klar. Aha. Also da, das hat für mich jetzt ein bisschen so ein Eye-Opener, was mit dieser Konstruiertheit des Selbst gemeint sein kann. Also das hilft mir jetzt sehr, sehr viel.
Ja, der Buddha spricht ja auch, es gibt ja dieses benutzte dieses Wort Ahankara, ne, dieses Mir machen und Mein machen, was ja eben ganz klar zum Ausdruck kommt als Aktivität. Das Selbst als Substantiv, ne, als festgefügtes Ding gibt es nicht. Ne, und ich meine, da kommt sogar die moderne Forschung so langsam hinter, ne, die Gehirnforschung, ne, das, was wir so als etwas sehr festgefügtes ansehen, ist nicht da, ne, bei näherer Analyse ist es nicht zu finden. Ne. Bestenfalls kann man von Selbsten sprechen, ne, vom ganzen Komitee da oben. Ne, die da miteinander runter im Gespräch sind, je nach Laune. Aber das Selbst in dem Sinne nicht. Aber natürlich, wir müssen Sprache benutzen und dann haben wir natürlich die Begriffe wie Atta und Anatta. Ne? Nicht selbst bedeutet ja keine Zurückweisung, dass es eben selbst im Sinne einer Persönlichkeit gibt. Ne? Wir wollen ja nicht zu Psychotikern werden durch unsere Dharma-Praxis, sondern wir wollen verstehen, was also dieser Prozess des Mir-Machens und Mein-Machens eigentlich ist. Wie findet der eigentlich statt? Ne? Bin ich daran beteiligt aktiv oder passiert das auf irgendeiner Automatik aufgrund meiner Vergangenheit, ne, meiner Prägungen in meiner Kindheit? Ja, natürlich auch. Die kommen da auch mit rein. Ne? Und die Erinnerungen und die Bewertungen im Laufe unseres Lebens. Und so entsteht dann irgendwann natürlich ein ziemlich heftiges Gefühl. Ja, das bin ich, ne? Das bin ich. Aber sobald wir eingeladen sind, das näher zu beschreiben und irgendwie so das kleinste Teilchen davon rauszukristallisieren, gehen wir fehl. Das ist nicht möglich. Ne? Es gibt dieses autonome kleine Teilchen, wo dieses Ich oder Selbst sitzt. Das gibt es einfach nicht. Weil wir es mit einer Aktivität zu tun haben, ne, mit einer Bewegung, die ja eben dem nicht präzise schauenden Geist suggeriert, ja, da irgendwo muss das sein, wir haben es nur noch nicht entdeckt. Ne? Ich habe es nicht entdeckt. Oder vielleicht haben die Wissenschaftler noch nicht die richtigen Instrumente, um es irgendwie herauszufinden, ne, wo das denn sitzt. Meistens nehmen sie auch davon aus, dass es hier oben irgendwo sitzt, ne? Ich würde sehr sagen, hier oben. Das ist der letzte Ort, wo das sitzt. Ne? Wenn man das überhaupt irgendwo verorten will. Ne? Aber das Interesse, ich glaube, auch eben, ne, wenn wir gar nicht an Spiritualität oder Buddhismus, Buddha, Dhamma und so weiter interessiert sind. Es scheint einfach in unserem Interesse zu sein, als Menschheit diesen Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Ne? Was ist das? Was ist dieses Selbst, dieses Ich? Ne? Was macht das aus? Ne? Wie kommt das? Was sind die Bedingungen, unter denen es entsteht? Und wie komme ich dem auf die Spur? Vor allen Dingen, natürlich hat man vielleicht ein Interesse, dieses Selbst oder Ich so zu beeinflussen, dass es nach den eigenen Vorstellungen funktioniert. Man möchte natürlich ein Selbst haben, was möglichst präsentabel ist. Also sowohl vor sich selbst als auch vor seinen Mitmenschen, ne? Möchte man ja gut dastehen sozusagen, ne? Anstatt, dass man kritisiert wird oder der Daumen runter gezeigt wird. Aber wie erfolgreich sind wir dabei, ne? Uns so zu präsentieren, wie wir uns gerne hätten, wie wir gerne sein wollten. Ja, Christopher, ist das der Punkt, der Hauptpunkt?
Ja, das war für mich jetzt ein ganz wesentlicher Punkt. Und in Zukunft werde ich mich ein bisschen bemühen, auf diesen Hintergrund zu konzentrieren. Das ist jetzt auch ein interessanter Input gewesen.
Ja.
Vielen Dank.
Okay, sehr gerne.
Ich weiß nicht, habe ich jetzt die...
Da ist jemand jetzt.
Ah ja, wunderbar.
Das ist Kai. Hallo Kai.
Hallo lieber Ajahn Kumasiri.
Ah ja, du siehst anders aus als beim letzten Mal.
Ja, das sind die verschiedenen Zutaten, die ich so zu mir nehme, die mich immer wieder neu deformieren. ich danke für den Text. Mich hat speziell der Sound of Silence fand ich sehr spannend, weil seitdem ich meditiere, habe ich vor allem in den Anfangsjahren sehr stark mit meinem Tinnitus gekämpft. Oh. Das finde ich jetzt ein schönes Leitmotiv, mit dem ganz anders umzugehen.
Ja, aber der Tinnitus ist nicht der Sound of Silence.
Ich weiß.
Das kann ich.
Aber ihn mal so zu interpretieren und zu sagen, ja, na, okay, das ist jetzt meine Nulllinie oder das ist das, ja, was meine Silence ist, das ist dann doch schon.
Aber vielleicht kann es einem helfen, ne, mit dem Tinnitus ein bisschen mehr im Frieden zu sein, ne, denn
ja,
wir alle wissen oder gehört haben, dagegen anzukämpfen und so, das ist natürlich Dukkha, das bringt Leid. Ne?
Ich habe mich mit ihm befriedet, ich bin jetzt 25 Jahre, ist er mein Begleiter. Das ist
ja ganz gut. Okay, der darf sein, ne?
Ja. Und der darf sein, der ist mit mir. Mhm. Was ich bei dem Text sehr spannend fand, generell war dieses diese für mich etwas neuere Einsicht in die, für mich harmoniert es immer mehr mit meiner Sicht, die ich auch mit aus meiner Psychotherapie bekomme, nämlich dass es da ja einen ganz großen runden Tisch gibt, um den ganz viele rumsitzen, die alle eine Gabel haben wollen und es gibt aber nur eine und man muss halt irgendwie in der Mitte sitzen und die Gabel vergeben oder das Mikrofon rumreichen oder die Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Und das in der Meditation auch besser betrachten zu können. Also eben zu sehen, dass das selbst ein sich selbst konstituierendes Ding ist, was so vielstimmig ist, sei es eben aus dem Input meiner Eltern, meiner Schule, meiner sozialen Umgebung während des Großwerdens und so weiter, sind ja wirklich tausende Stimmen mit unterwegs. Und was ich gemerkt habe, ich habe währenddessen du das gelesen hast, hatte ich versucht, an die Punkte der in meinem Leben zu denken, wo ich selbst auch Lösungen erfahren habe, jenseits der Meditation.
Mhm.
Und da gibt es ja zum Beispiel in der Psychiatrie diesen Begriff des Flows, Und den habe ich einige Male erlebt in meinem Leben. Und ich war jedes Mal nicht nur dankbar dafür, sondern er hat eine ganz große, tiefe Sehnsucht auch in mir hervorgerufen. Mhm. Das eine, und das waren aber alles Momente, wenn ich so rückschauend sie Revue passieren lasse. Das waren alles Momente tiefer Verbundenheit und Resonanz. Mhm. Also Momente, in denen ich über Inklusion oder Exklusion, also Eingrenzung, Ausgrenzung, überhaupt nicht nachdenken musste, sondern wo mein Sein mit anderen ein gemeinsames Sein ergeben hat. Mhm. Und insofern Verbundenheit für mich da auch, es ist zwar da als Wort oder als Thema gar nicht so vorgekommen, aber das war etwas, was mir dazu noch ganz stark aufleuchtete. Das war das, was ich teilen wollte.
Mhm, danke, ja. Ja, ich meine sogar auch die Flow-Erfahrung, obwohl sie eine Erfahrung ist, die natürlich temporär ist, ne? Aber allein die Erfahrung zu machen, dass das eigentlich nur geschieht, wenn das ständig steuernde Ego selbst zurücktritt oder eben temporär nicht vorhanden ist, ne? Das ist ja eine wunderbare kleine Offenbarung, ne? Man könnte so ein Glimpse, ne, so ein kurzer Eindruck von dem, was möglich ist, ne, was geistig möglich ist. Und eben in dieser Herangehensweise, die wir haben, versucht man eben jetzt nicht unbedingt möglichst viele Flow-Erfahrungen zu haben, aber so dazu beizutragen, dass also die Identifikation mit dem Ego selbst eben möglichst erstmal gesehen wird. Ne, wie wir eben gesagt haben, dass dieser Prozess des mir machen, mein machen, ich machen, klar gesehen wird und wir dann mehr und mehr uns davor praktisch davon zurücknehmen können. Und dann sind natürlich solche Hinweise, wie wir sie auch in dem Text haben, ne, sich mehr mit dem Hintergrund zu verbinden, mit dem wachen Gewahrsein. Das ist eigentlich auch praktisch, könnte man das als die Aktivität dieses Hintergrunds bezeichnen, ne, dieses wache Gewahrsein von dem, was im Vordergrund passiert, ohne einzugreifen, sondern einfach nur der stille, empfangende, bezeugende Raum zu sein. Und das ist ein schönes Bild, ne, so als generelle Ausrichtung, generell für unser Leben, ne? Nicht eben im Gewusel ständig sich zu verlieren in seinen eigenen geistigen Prozessen, Beurteilungen und Meinungen und Ansichten und so weiter, sondern wenn man diesen Zufluchtsort hat, dann kann man ja auch, hat man eher auch die Möglichkeit zu entscheiden, wann man aktiv werden möchte, wann es sinnvoll ist, etwas zum Beispiel beizutragen in einer, sagen wir mal, in einer Konfliktsituation. Ne? Das ist in so ganz, ganz handfesten Situationen, wo wir sehr geneigt sind, sehr impulsiv zu reagieren. Ne? Also auch gegen die, sehr gutes Gegenmittel gegen die Impulsivität, mit der viele von uns jetzt auf der emotionalen Ebene zu tun haben. Ne? Mhm. Und okay, man merkt dann erstmal, oh ja, das aktiviert mich jetzt. Aber ich bin nicht gleich in dieser Reaktivität drin, ne? In diesem reaktiven Verhalten. Und das ist ein wunderbarer Bonus für unser ganzes Leben, wenn man das machen kann.
Ich habe den Bonus auch, also dieser Bonus der Verbundenheit auch in den Retreats, auch bei euch oder in weiteren Retreats oder jetzt auch in der Sangha einfach auch festgestellt, dass das Meditieren in der Gruppe, also die Gemeinsamkeit, die man da spürt, sei es eben beim gemeinsamen Netter oder das kommt dem sehr ähnlich, was ich da denke und meine. Also eben dieses Gefühl, für mich ist das auch so ein Summen, das im Hintergrund ist, zu wissen, man ist gar nicht alleine. Also, sondern man hat zwar seine eigenen Stimmen im Kopf, aber da sind ja auch, wenn man es zulässt, die ganzen anderen Stimmen um einen herum, mit denen man noch arbeiten kann. Da weint einer, da niest einer, da oder Ähnliches.
Gut. Danke dir.
Hi. Danke dir.
Guten Abend.
Ist da? Ah, da ist Simone.
Hallo, guten Abend, Herr Jankiewicz.
Guten Abend, Simone.
Guten Abend. Ich habe gerade nur eine ganz kurze, weil ihr über das Thema gesprochen habt, impulsiv zu sein oder welche immer geartete Form von Emotionalität ja entstehen kann, wenn das Ich zu stark ausgeprägt ist. Oder wenn wir es eben, wenn wir in diesen Phasen sind, wo wir es eben nicht sehen oder nicht stark wahrnehmen. Hm. Und es gibt aber auch, das ging mir in den letzten Tagen hin und wieder so, ich weiß nicht, wie es mit euch hier in der Gruppe ist, es hat ja auch das andere Extrem, finde ich, ziemlich oft. Wenn wir praktizieren und stärker sehen im Laufe der Zeit, begreifen und wach sind, dann entsteht etwas, das, so geht es mir im Alltag oft, dass ich mich zu stark zurücknehme, weil ich ja dieses Ich, dieses Selbst viel stärker spüre, wenn es aufbricht. Mhm. Und eine Reaktion daraus ist manchmal eben auch oder kann sein, dass ich mich viel stärker in diesem Bewusstsein, dass ich sage, das ist hier jetzt sehr viel Selbst, ich nehme mich komplett raus und zurück.
Sprichst du jetzt über deine Form?
Das ist die andere Seite. Wenn ich also sehr wach bin und sage, okay, ich bin nicht einverstanden möglicherweise mit dem, was hier gerade passiert, weil mein Ich ist
also in dir jetzt, in dir.
In mir, genau, in irgendeiner Situation.
Ja.
Dann habe ich manchmal damit zu tun oder bin ich sicher, was ist eigentlich der richtige Weg oder was ist eine Empfehlung zu sagen, ich muss mich jetzt gar nicht so stark zurücknehmen, nur weil ich das erkannt habe. Also mein irgendetwas, das ja selbst ist und was mich ausmacht in dem Augenblick, verwäscht vielleicht zu stark. Ich weiß nicht, wie ich das gut erklären soll. Ich hatte das gestern für eine Terminvereinbarung, an der sehr viel hängt. Normalerweise habe ich aufgegeben, Dinge wichtig zu nehmen. Also Dinge kommen, wie sie kommen.
Ja, und wenn man Termine hat.
Und wenn man, ja. und das kriegte so stark in meine Zukunftsplanung, dass ich merkte, dass ich langsam ungehalten werde.
Ja. Also im Kontakt mit jemandem, oder?
Im Kontakt mit jemandem, der mir das offenbarte, dass also jetzt das, was ich mir nun zurechtgelegt habe, wir wissen, das Thema Planung ist ein ständig wechselndes. Ich bin gar nicht so rigide damit, aber gestern war ich das. Sehr bewusst habe ich gemerkt, okay, jetzt greift das mein Ich an. Hier ist gerade etwas, das ganz stark dagegen rebelliert, dass irgendwas verschoben wird. Und ich habe mich zurückgenommen, weil ich sehr wach war. Ich habe das gespürt, dass das jetzt kommt. Mhm. Und das habe ich öfter mal. Und ich weiß nicht, diese Balance zu halten, zu sagen, okay, ich bin hellwach, sehe, dass das jetzt gerade mit meinem Ego zu tun hat, das Gefühl, dass das negativ ist, und ich nehme mich zurück.
Aber das heißt ja nicht, dass du aus der Kommunikation gehst in der Situation. Ne? Du versuchst nur nicht, so verstehe ich das jedenfalls, da in dem vielleicht diesem emotionalen Druck nicht anheimzufallen, der in dem Moment entstanden ist. Sehe ich das richtig so?
Ja, das ja? ist natürlich das Gute daran, sag ich mal. Das ist das Gute an der Praxis. Ich falle nicht anheim, nicht so schnell. Aber ich bin im Zweifel auch ich gebe zu schnell nach.
Wer sagt das?
Das ist das Gefühl, dass dieses Ich.
Wer sagt das, dass du zu schnell nachgibst? Ja.
Ja, ja.
Oder anders vielleicht gefragt auch, ja, woher weiß man, inwieweit man vielleicht nachgeben sollte oder inwieweit man standhaft sein sollte, also wenn es wirklich um konkrete Sache geht. Ne? Das ist ja jetzt keine formelle Meditationssituation, sondern du bist im Austausch mit jemandem. Und ja, da können dann solche auch so ein Zweifel aufkommen, Unsicherheit, ne? Wie weit gehe ich jetzt zurück, ne, und ziehe mich zurück sozusagen, und oder vielleicht sogar ganz klar ausgeführt, inwieweit vermeide ich vielleicht sogar einen Konflikt um des lieben Friedensfilms oder so, ne? Denn manchmal muss man ja auch durchaus in der Lage sein zu sagen, halt, so wie Sie das jetzt präsentieren, das geht nicht, ne? Da stimme ich nicht mit überein. Anstatt vorschnell irgendwie den Rückzug anzutreten. Ne? Aber natürlich eben auch mit der Übereinstimmung, die müssen, idealerweise ist die möglichst bewusst, und das ist eben kein reaktives Vorpreschen und die Situation zur Eskalation bringen sozusagen, durch das Hinzufügen der eigenen Emotionalität, sondern man ist sich bewusst, okay, das betrifft mich jetzt, das bewegt mich. Da muss ich aber jetzt was zu sagen, ne? Dass ich damit nicht übereinstimme. Ne? Ganz genau. Einfach.
Ja. Und das war eben der Impuls, den ich eben hatte, als in der Unterhaltung, die zuvor lief, den Punkt, den Kai brachte, zu sagen, ja, das ist das andere Extrem, ich gehe raus, ja, und gehe forsch. Und hier ist es eben das Zurück, sich im Zweifel stark zurückzunehmen, um die Eskalation eben zu vermeiden.
Ja, genau. Ja, okay.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Text.
Ja.
Sehr schön. Danke.
Ach, übrigens, das nicht nur für dich, auch für alle. Wer den vielleicht nochmal nachlesen möchte, der kann das tun. Dieser Text befindet sich schon sehr, sehr viel, seit einiger Zeit auf unserer Webseite und in der Rubrik Dhamma Texte. Es ist einfach nur ein Vortrag, ne? Ist nicht in einem Buch, sondern einem Vortrag, und der heißt Stille und Raum. Also wer nochmal sich das ein bisschen näher nahe bringen möchte, kann das gerne tun und dann nochmal nachschauen, ne? Oder sich sogar ausdrucken, wenn man will. Okay. Danke, Simone. Ja, wenn ihr meinen Blick hier rumirren seht, dann ist das, was ich versuche. Aha, okay. Jetzt habe ich es. Versuche wieder diese Gallery View zu kriegen. Gut.
Hallo, Ajahn, Kimasiri, und hallo ihr alle.
Wer ist da jetzt? Moment.
Ich bin Missy.
Hallo. Missy im Dunkeln.
Genau.
Hallo, Missy.
Hallo. Vielen Dank für den Text und vielen Dank für euer Teilen.
Ja.
Mich beschäftigt in letzter Zeit oft die Frage des Auflösens der Ego-Strukturen und der adäquaten Handlungsfähigkeit.
Mhm, dieser scheinbare Widerspruch, sage ich jetzt mal so. Ne?
Genau, so wie meine Vorrednerin, das gerade auch die Simone, das gerade eben auch angesprochen hatte.
Mhm.
Bin ich immer wieder an dem Punkt, an dem ich spüre, dass ich nicht mehr genau weiß, was ist eine gesunde Reaktion? Was ist eine adäquate Form, mit dem umzugehen, was eben der Alltag und Konflikte und so weiter mit sich bringen, ohne dabei mich selbst zu verlieren oder zu sehr wiederum in das Ego reinzugehen. Und wenn ich versuche, bei mir zu bleiben und mit viel Metta einfach da zu sein und das Gegenüber, das aber nicht sozusagen, das nicht funktioniert.
Was ist das Gegenüber, das nicht honoriert?
Nein, es geht nicht ums Honorieren, sondern einfach ums nicht, um kein Gegenüber, also um, dass es einfach nicht passt sozusagen. Dass das Gegenüber trotzdem einfach sehr in der Ego-Struktur scheint zu bleiben und da einfach nicht, das passt einfach nicht zusammen. Also oftmals, ich weiß noch das erste Retreat, was ich gemacht habe am Beatenberg, da sagte die Isis zu uns, wenn ihr hier sitzen bleibt, dann müsst ihr euch klar darüber sein, dass ihr ganz oft diejenigen seid, die nachgibt, die einfach mit der Situation, wie sie ist, oder dem Gegenüber, dem immer wieder nachgibt. Und Und das ist mir schon oft aufgefallen und das Nachgeben als solches finde ich ja auch überhaupt gar nicht negativ eigentlich. Aber wenn sich sozusagen eine Situation dann nicht mit Herz und Gewahrsein lösen lässt, und aber es so eine Art Form ist, in der man sich nicht mehr bewegen kann, in der man weder vor noch zurück kann. Da frage ich mich gerade mehr, also mir wird von ganz vielen Seiten gesagt, ja, es braucht einfach ein gesundes Ego. Und ich weiß einfach nicht, was soll das bedeuten.
Das wird ja auch nicht erklärt, was das ist, oder?
Nee, also ja, die Leute haben schon viele Ideen dazu, aber das sind alles Ideen, wo ich dann denke, ja, aber das ist nicht, ich möchte nicht mein Mitgefühl dafür opfern, sozusagen, um einem Ego zu entsprechen, mit dem ich in dem Moment so nicht,
ja,
nicht eins bin, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, da muss es doch eine Mitte irgendwie geben.
Ja, also ja, so wie ich dich höre, also du möchtest natürlich nicht deinen eigenen Ansprüchen, sagen wir mal jetzt so, untreu sein, die du an dich hast, also sprachst von dem Meta-Aspekt, das hast du Karuna erwähnt, Mitgefühl, genau, und dich auf diese Art und Weise in Beziehung bringen mit anderen Menschen, kannst nicht erwarten, also ich habe gesagt, honoriert, es muss ja, ich meine honoriert so im Sinne von, dass es gemerkt wird, bemerkt wird, dass du diese förderliche oder fürsorgliche Art der Sprache hast und so weiter, und dass es nicht irgendwie aufgeladen ist und auf einen handfesten, dass du nicht auf eine handfeste Auseinandersetzung aus bist, sondern eher zu versuchen, erstmal vielleicht eine Verbindung herzustellen zum anderen Menschen, auf eine entspannende Verbindung, auf der man dann verhandeln kann und auch vielleicht ein potenziell geladenes Thema ansprechen kann. Es ist ja nicht unmöglich. Es ist nur dann schwierig, wenn es in Situationen geschieht, wo man regelrecht übereinander herfällt, so, ne? Wo man nicht auch die richtigen Einladungen macht, wo man zum Beispiel Leute direkt unvorbereitet, weiß nicht, mitten im Büro, mitten in der Arbeit überfällt, was ich dir schon immer sagen wollte oder gestern sagen wollte, so in der Art, ne? Dann kommt das natürlich gar nicht gut, sondern das braucht schon auch ein gewisses Geschick, diese, ja, durchaus positiven Aspekte ins Leben zu bringen, zur Anwendung zu bringen. Aber die Garantie, dass es auch entsprechend aufgefasst oder aufgenommen wird gegenüber, die hat man natürlich nicht. Und auf der anderen Seite, was noch ein wichtiger Aspekt ist, man möchte natürlich nicht sich quasi auch so eine Art Fußabtreter machen, ne? Das ist natürlich überhaupt nicht damit gemeint. Und ich glaube, diese Angst haben vor allen Dingen da würden wahrscheinlich die Leute bestätigen, die sagen, man müsse ein gesundes Ego haben. Ich weiß eigentlich nicht genau, was sie damit meinen. Das müsste jede einzelne Person mir eigentlich erklären. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, was damit gemeint ist. Aber also wenn ich sagen würde, ein gesundes Ego, also als ein gesundes Ich als Instanz, als Funktionsinstanz, haben wir eben auch erwähnt in einem der Vorgespräche, ne? Es geht ja nicht gegen die Persönlichkeit, gegen das Selbst. Oder Ego jetzt im neutralen Sinne, nicht in diesem diffamierenden Sinne, du hast ein dickes, fettes Ego, ne? Guck dich mal im Spiegel an. Nicht in dem Sinne, sondern einfach als funktionierende Instanz. Ne? Wir brauchen ein Ich, was auch einen gewissen Zusammenhalt hat und eine gewisse Verlässlichkeit und wo wir nicht also wie Menschen, die jetzt psychische Schwierigkeiten haben, die haben diese Festigkeit nicht. Die sind hin und her geworfen von allen möglichen Eindrücken. Und Psychotiker nehmen sogar Dinge von außen hinzu, die gar nichts mit ihnen selbst zu tun haben. Ne? Die hören Stimmen oder irgendwelche Instanzen, die ihnen etwas zureden, und die nehmen das als Teil ihrer Persönlichkeit, ihres Ich. Aber das ist natürlich Krankheit. Und wie funktioniert der gesunde Mensch? Würde man jetzt vielleicht fragen, wie funktioniert ein gesunder Mensch auf der Basis einer gesund etablierten Persönlichkeit oder eines gesunden Egos? Naja, und wir gehen natürlich dann vielleicht noch ein bisschen weiter und sprechen dann von den Werten, zu denen wir schauen, die wir ja auch als erstrebenswert halten und für die wir kultivieren möchten. Ne? Du hast die zwei Brahma-Viharas jetzt genannt. Ne? Oder wir können Dinge reinbringen aus dem achtfachen Pfad, ne? Die rechtes Handeln, rechtes Sprache, rechter Lebenserwerb, ne? Was uns wiederum verbindet mit der generellen Gesinnung, der rechten Gesinnung, die wir haben, die basierend ist auf Mitgefühl und Liebe und eben dem Entsagen jeglicher egoischer oder egoistischer Impulse. Aber wie wir das dann tun, wie wir also dem Ego jetzt mehr so als eben kleines, nörgelndes, sich beschwerendes Selbst, wie wir dem irgendwie entgegentreten, auf eine geschickte Art und Weise, oder mit ihm, vielleicht sollte ich eher sagen, mit ihm zu leben lernen, ohne also ständig in einer irgendwie, entweder uns ständig damit natürlich darin zu verlieren, das ist natürlich das Einfachste, oder ständig in so einer Konfrontation und Gegenhaltung zu sein, zu denken, irgendetwas stimmt nicht mit meiner Person, mit meiner Persönlichkeit. Denn wenn es stimmen würde, dann wäre ich ganz anders in den Beziehungen, die ich pflege, ne? Dann würde ich ganz anders auf Menschen zugehen, dann wäre ich nicht so reaktiv vielleicht. Dann hätte ich sehr viel mehr Metta und Karuna, als es gemeinhin der Fall ist. Ja, da muss man sehr auch aufpassen, dass man vom eigenen Anspruchsdrachen nicht zu sehr unter Druck gesetzt wird, dem zu genügen, ne? Sondern einfach auch eine klare und besonnene Sicht auf sich selbst zu haben. Was passiert jetzt? Was passiert in jeder gegebenen Situation? Sowohl mit sich selbst auf dem Meditationskissen als auch im Austausch mit der Mit- und Umwelt. Ne? Wie bewege ich mich und wie kann ich, welche Haltung kann ich einnehmen, sodass ich also nicht mehr ganz, wir sind ganz vorsichtig sagen, nicht mehr ganz so schnell oder ganz so unmittelbar meiner Impulshaftigkeit ausgeliefert bin. Wie kann ich mich quasi direkt dabei erkennen, sehen, spüren? Oder eben, nehmen wir einfach nochmal Bezug auf den Text, ne? Gibt es diese innere Zuflucht, wo also Reaktivität keine Rolle spielt, wo ich einfach nur im Moment sehr wach und aufmerksam bin, ich registriere, oh ja, das kriegt mich jetzt, ich spüre, ne, vielleicht eine Ladung, eine Aufladung in meinem Körper, was mich normalerweise, wenn ich jetzt nicht diese Wachheit hätte, würde mich das sofort in ein Problem stürzen, ne? Ich würde irgendwie das sagen oder tun, was mir hinterher furchtbar leid tun würde. Aber da ich eben diese Präsenz habe, dieses aktivierte Gewahrsein, habe ich dann doch die Entscheidungsfreiheit. Ich kann entscheiden, nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Und man kann sich auch durchaus aus einer geladen, wenn die Situation schon geladen ist, kann man sich durchaus auch eine Auszeit nehmen. Das ist uns durchaus, man kann jemandem vermitteln, das ist jetzt, das aktiviert mich so stark, ich brauche einen Break. Ich muss mich jetzt mal kurz woanders hinbegeben. Wir sind nicht verpflichtet, Situationen, die vielleicht so den Anschein haben, dass sie uns überfordern, denn das auszuhalten und da drin zu bleiben. Also, dass wir uns auch im wahrsten Sinne des Wortes Räume schaffen, in denen wir uns wieder sammeln können, in denen wir uns wieder mit der Zuflucht, der inneren Zuflucht verbinden können und dann, ne, möglichst natürlich mit etwas Geschick, auch Kommunikationsgeschick, wieder in unsere Alltagssituation uns hineinbegeben. Also, so würde ich das mal beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dich angesprochen habe mit dem, was du mir sagen wirst, aber du kannst mich ja noch mal ein bisschen auf die Spur bringen.
Da war schon sehr viel dabei, ja? Was, okay, was dazu gepasst hat, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Gut, Missy.
Ja.
Alles danke. Gute, ja. So, Freunde. Wir haben unsere Zeitgrenze erreicht. Es sei denn, jemand hat noch etwas, was wirklich unter den Fingernägeln brennt, zu sagen. Scheint nicht zu brennen, jedenfalls höre ich nichts. Von daher bedanke ich mich für eure Teilnahme. Schön, so viele von euch zu sehen, hat mich gefreut. wünsche euch eine gute Zeit, wo immer ihr seid. Ja, sind auf verschiedenen Städten, Ländern sogar. Und wie heißt es im Text? Sollten wir wieder nach Dhammapala kommen. Ich sollte öfters nach Dhammapala kommen. Das habe ich manipuliert, gebe ich zu. Wenn ihr also den Text euch nochmal anschaut, auf unserer Webseite, da steht Amaravati, also das Kloster, wo damals Ajahn Sumedho lebte. Also wo immer ihr eure Zuflucht habt, eure jetzt Zuflucht im Sinne des eures Sangha, ne, die Gruppe, in der ihr euch zu Hause fühlt, ihr euch regelmäßig trefft, das ist natürlich das Naheliegende. Dann könnt ihr da auch diesen Namen einsetzen jeweils, ne, was euer quasi euer Zufluchtsort ist in eurer Dharma-Praxis. Also in dem Sinne, alles Gute und bis bald.